Du bist doch selbst ein fusseliges Monster. Also, das möchte ich gerne aufgreifen in meiner Predigt. Aus dem Jakobusbrief im zweiten Kapitel, der Abschnitt heute, die Verse 1 bis 13, in Auswahl. Jakobus schreibt: Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden. Messt ihr da nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen worden ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Redet und handelt so, wie es dem Gesetz der Freiheit entspricht. Dem Gesetz, nach dem ihr einmal gerichtet werdet. Denn im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Als Überschrift über die Predigt habe ich gewählt zweierlei Maßstab. Und möchte gleich mit der ersten Frage an uns beginnen. Kann es sein, dass wir auf einem Auge blind sind? Ich erschrecke manchmal vor mir selbst. Je nachdem, wen ich vor mir habe, verändert sich meine Stimmlage, auch meine Stimmung, verändert sich meine Wortwahl, meine Freundlichkeit. Da gibt es Menschen, da reagiere ich immer so freundlich und zuvorkommend. Und dann gibt es Menschen, da scheue ich mich nicht, meinen Ärger, meine Ungeduld, auch mein Genervtsein zu zeigen. Anders gesagt, manchmal habe ich mich im Griff und manchmal lasse ich mich gehen. Jakobus sagt hier in Vers 1, meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Erstaunlich, wie Jakobus hier argumentiert. Warum soll ich keine Unterschiede machen zwischen den Menschen, die vor mir sitzen oder auch hinter mir sitzen? Jakobus sagt, weil ich an Jesus Christus glaube, muss ich die Menschen doch anders sehen. Wer an Jesus Christus glaubt, sieht die Menschen anders. Aber wie? Nun, das ist die Frage, wie. Was sieht ein Christ, wenn er andere sieht, einen Menschen sieht, innerhalb oder außerhalb der Gemeinde? Nun, ein Christ, wenn er sich umschaut, dann sieht er weder rote noch blaue Fusseln. Er sieht nicht, ob da ein Reicher oder Armer vor ihm steht. Er sieht nicht mal, ob ein Mann oder eine Frau vor ihm steht. Er sieht nicht, ob das jemand Altes oder Junges ist und schon gar nicht, ob das jemand Wichtiges oder Unwichtiges ist. Auf diesem Auge sind Christen wirklich blind. Aber Christen sehen anders. Und das meint Jakobus hier. Christen sehen, wie Jesus sieht, und das heißt, Christen sehen den Menschen ins Herz. Christen, wenn sie einem Menschen begegnen, sehen ins Herz hinein, sehen, ob das ein heiles Herz ist oder ein verletztes, kaputtes Herz. Sie sehen, ob da Stolz ist oder Demut. Sie sehen, ob da ein Mensch sich nach Wahrheit sehnt oder ob er noch in Lügen, in einem Lügennetz verstrickt und verhaftet ist. Und wenn Christen beten, dann öffnet Jesus die Augen dafür, dass wir Menschen so sehen können, wie es in ihrem Innersten aussieht. Betern stehen die Menschen so vor Augen, wie sie eben Gott vor Augen sind. Noch einmal, wie sieht Gott den Menschen im Allgemeinen? Da gibt es Anschauungsunterricht schon im ersten Buch Samuel. Das ist das Buch, da werden die ersten Könige gewählt. Und das ist ganz spannend, wie diese Königswahlen, die ersten beiden Königswahlen vonstatten gingen. Da fällt dann irgendwann in der Diskussion Samuels mit Gott, dem Herrn, dieser eine Vers, 1. Samuel 16, Vers 7. Gott, der Herr, sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist, aber der Herr sieht auf das Herz. Wenn Jesus auf uns schaut, dann schaut er auf unser Herz. Also nochmal, und das ist jetzt die zweite Frage, wer sitzt da vor mir oder hinter mir oder wer steht da vor mir, wer steht da hinter mir in der Gemeinde oder aber auch außerhalb der Gemeinde? Ich erinnere nochmal an diese Wahl zum König Israels. Die erste Wahl, da war der Prophet Samuel beauftragt, diese Wahl durchzuführen. Und am Ende ließ er sich blenden von dem Äußeren. Da stand dann vor ihm ein großgewachsener, gut aussehender junger Mann, der das ganze Volk um Haupteslänge überragte. Das war Saul. Er hat sich da blenden lassen und nicht hineingeschaut in das Herz dieses Mannes. Als die zweite Wahl anstand, weil Gott Saul verworfen hatte, war Samuel wieder gefragt, die Wahl des Königs durchzuführen. Die 6 Söhne Isais kamen zu ihm, er sah sie vor sich und dachte bei jedem, Mensch, das muss doch der kommende König sein. So stelle ich mir einen König vor, groß und kampferprobt, ein kräftiger Mann. Und den Hirtenjungen David, den jüngsten der Söhne, hatte er nicht auf seiner Rechnung. Und Samuel wird von Gott korrigiert, eben mit diesem zitierten Vers. Und auch Jakobus will uns korrigieren, wenn wir Menschen vor Augen haben. Jakobus sagt hier in Vers 5, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Das muss man doch mal durchbuchstabieren. Also das ist doch so, bei Gott zählt ganz offensichtlich der Reichtum dieser Welt nichts. Und auch die Schönheit dieser Welt zählt nichts. Kann man mal überlegen, was in unseren Tagen, in unserer Zeit heute zählt, ja, welche Rolle der Reichtum hat und welche Ausstrahlung der hat und auch die Schönheit heute hat in der Welt. Was für ein hohes Glück das zu sein scheint, schön und reich zu sein. Und das zählt offensichtlich bei Gott nicht, beziehungsweise, um es genau zu sagen, doch, Jakobus sagt dir, du sollst schon reich sein, aber du sollst reich im Glauben sein. Durch den Glauben sollst du reich werden. Und ein anderer Reichtum, du bist Erbe eines Königreiches. Also das gilt auch bei Gott, Reichtum, aber in einem ganz neuen Sinn. Eben in dem Sinne, wie Jesus das schon in der Bergpredigt sagte, Matthäus 6, Vers 19, sammelt euch nicht Schätze auf der Erde, wo Motte und Rost zerstören und wo Diebe durchgraben und stehlen, sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motte noch Rost zerstören und wo Diebe nicht durchgraben noch stehlen. Oder in Lukas 12, da heißt es, das Leben ist mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung. Gott hat einen ganz anderen Fokus auf das Leben. Da geht es eben nicht um diesen Reichtum in dieser Welt, um die Schönheit in dieser Welt. Er will uns einen ganz anderen Reichtum, eine ganz andere Schönheit schenken. Ein Reichtum und eine Schönheit, die verbunden ist mit dem Glauben und mit seinem Königreich. Und jetzt wird es interessant, dass nämlich Jakobus sagt, schaut euch noch einmal genau um, wer da vor euch sitzt oder auch hinter euch oder vor euch steht oder hinter euch steht. Wer sitzt da genau vor mir? Und was sagt Jakobus hier? Alle, die um uns herum da sitzen und die in unsere Gemeinde hineinkommen, sind dazu bestimmt, das Königreich Gottes zu erben. Wow, was für ein Gedanke, oder? Also, da zählt nicht mehr sozusagen, wie reich einer heute ist, wie schön einer ist, sondern es zählt darum, dass wir bestimmt sind dazu, einmal Königskinder zu sein, dass wir bestimmt dazu sind, Gottes Königreich zu erben. Ich stelle mir das ungefähr so vor, weiß nicht, wie wir heute Morgen hier zur Kirche gekommen sind. Da mag einer im alten Opel Kadett heute Morgen angekommen sein. Der TÜV läuft vielleicht bald ab oder mit einem klapprigen Fahrrad. Aber wenn er weiß, er wird ein Erbe antreten, dann kann er das ja mit einer großen Genugtuung auch tun, einer großen inneren Freude tun, dass er sagt, nun ja, noch fahre ich diesen alten Opel Kadett, noch sitze ich auf diesem klapprigen Fahrrad, aber ich weiß, ich trete ein Erbe an. Und das ist sehr großzügig bemessen. Und in diesem Sinne etwa stelle ich mir das auch vor, dass ich sage, ja Mensch, wir sehen vielleicht das noch nicht uns einander an, aber wir sind dazu berufen, wir sind dazu bestimmt, Königskinder zu werden, Erben eines Königreiches zu werden. Wen sehen wir vor uns, hinter uns, wenn wir uns einander in der Gemeinde begegnen? Sehen wir in dem anderen schon diesen Erben des Königreiches Gottes? Jesus kann das ja auch nochmal anders, aber doch ähnlich sagen. In seiner großen Endzeitrede, da spricht er auch die Menschen darauf an und sagt, was habt ihr getan in und mit eurem Leben? Und dann sagt er, Matthäus 25, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr es einem der geringsten dieser meiner Brüder getan habt, habt ihr es mir getan. Da ist genau derselbe Gedanke, dass er sagt, in dem anderen erblickt ihr schon, dürft ihr schon Erben des Königreiches erblicken, dürft ihr mich selbst erblicken. Wir haben es, wenn wir es mit dem anderen zu tun haben, letztlich mit Jesus selbst zu tun. Dritter Punkt, der königliche Maßstab. Also noch einmal, wie begegnen wir einander, wie reden wir miteinander, wie reden wir übereinander? Es können Fragen sein, die uns in der Adventszeit begleiten, als eine Zeit des sich selbst Überprüfens, mal wirklich fast sozusagen innerlich das mitzuschneiden, was ich da gerade gesagt habe, und dann einmal kritisch, selbstkritisch sein. Im Sinne des Paulus, Römer 14, 13, hören wir also auf, uns gegenseitig zu verurteilen, seid vielmehr kritisch gegen euch selbst. Wenn ihr euch im Glauben stark fühlt und vermeidet alles, was einem Bruder oder einer Schwester Anstoß bereiten oder sie zu Fall bringen kann. Römer 14, Vers 13. Jakobus sagt, es gibt nur einen Maßstab für unser Reden und Handeln. Und das steht in Jakobus 2, Vers 8. Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Du bist doch selber ein fussliges Monster, klang an. Die Frage ist, liebst du dich selbst? Und wenn Jesus das so fragt, stell mir das so vor, dass Jesus vor uns tritt und uns so fragt, liebst du dich selbst? Dann meint er jetzt ja nicht, dass ich einfach sage, ich bin ein toller Kerl, ja, toller Mann, tolle Frau, ich finde mich große Klasse und ich bin mir selbst immer der Nächste. Das meint er nicht. Sondern wenn Jesus fragt, liebst du dich selbst, dann fragt er mehr, bist du innerlich heil? Oder bist du innerlich zerrissen? Bist du innerlich heil oder bist du innerlich zerrissen? Und ich glaube, das ist so ein Gesetz, wenn ich selber nicht heil bin in mir, dann kann ich auch nicht dem anderen gegenüber heilende Worte sagen. Wenn ich innerlich zerrissen bin, dann stehe ich zumindest in der Gefahr, dass auch meine Worte zerstörerische Kraft haben. Ich musste in diesem Zusammenhang an eine Geschichte denken. Markus Kapitel 5 ist die geschildert. Da kommt Jesus zu einem Mann aus Gerasa. Und dieser Mann, von dem wird behauptet, oder wird nicht behauptet, von dem wird gesagt, dass er Tag und Nacht unterwegs war in den Grabstätten und auf den Bergen. Und er schrie und er zerschlug sich mit Steinen. Ja, muss man sich mal überlegen, ja. Und doch, also mir ist das nicht so fern, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, es gibt solche Zeiten, wo ich innerlich schreie und mich eben innerlich auch mit Steinen zerschlage, weil ich spüre, ich bin mit mir selber nicht eins. Ich bin zerrissen innerlich. Ich sehne mich nach Heil. Und ich liebe mich nicht selbst. Da gibt es Teile in mir, Anteile in mir, wo ich sage, ich würde sie am liebsten wegschreien, wegschlagen. Liebst du dich selbst? Diese Frage führt mich und führt uns zu Jesus, zu dem Jesus, der uns heil machen will. Und nur da, wo ich mich an diesen Jesus wende, meine Wunden ihm hinhalte, da kann er sie heilen. Und dann hat das Auswirkungen eben auch, dass ich eben sagen kann, ich liebe meine Mitmenschen, weil ich mich selber auch liebe. Ich kann mich selbst lieben, weil ich heil geworden bin durch Jesus Christus. Und darum kann ich auch den anderen lieben, weil ich es Jesus Christus zutraue, dass er auch den anderen heilen wird. Am Ende steht die Frage bei Jakobus nach dem einen Maßstab. Gebrauchen wir zweierlei Maßstab oder eben ein und denselben Maßstab? Schon Jesus sagt, mit dem Maß, mit dem ihr messt, werdet ihr gemessen werden. Matthäus 7, Vers 1. Bei Jakobus heißt es ähnlich. Im Gericht gibt es kein Erbarmen mit dem, der selbst kein Erbarmen kannte. Doch wer barmherzig war, bei dem triumphiert die Barmherzigkeit über das Gericht. Er wird nicht verurteilt werden. Kann ich barmherzig sein mit dem anderen? Auch mit den Fehlern und Schwächen des anderen? Kann ich barmherzig sein mit den roten Fusseln des anderen? Jesus macht eine einfache Rechnung auf und Jakobus wiederholt das, wie du hier, so Gott dir. Ja, wie du hier, so Gott dir. Den Maßstab, den ich anlege an andere. Da sagt Gott, darf ich mal? Den nimmt er mir aus der Hand und sagt, so, dann lege ich diesen Maßstab jetzt an dich an. Gottes Maßstab wird mein Maßstab sein. Wird der Maßstab sein, mit dem Gott mich misst. Mehr als fair, oder? Oder könnte es sein, dass für meine Mitmenschen andere Maßstäbe gelten sollen, als ich sie für mich gelten lassen will? Adventszeit ist Zeit des Sich-Selbst-Hinterfragens. Adventszeit ist aber auch Zeit der Barmherzigkeit. Wir gehen auf Jesus Christus zu, vielleicht deutlicher in unserer Wahrnehmung, auf Christus zu, weil wir nun wirklich, ja, mit den Kerzen sozusagen uns Christus nähern. Christen laufen als barmherzige Leute durch die Gegend und sie laufen eben nicht mit Scheren durch die Gegend, dass sie sagen, ich komme dir mit der Schere und dann ist Schluss mit deinen Fusseln, sondern sie kommen mit einem Lachen. Sie können über Schwächen, Fehler und Macken anderer mit einem Lachen hinwegsehen. Christen sind wunderbar andere Menschen. Sie sind barmherzige Menschen, weil sie wissen, dass Jesus Christus mit ihnen barmherzig ist. Sie lassen sich von Jesus leiten, von seinem Geist leiten. Paulus kann das noch einmal aufgreifen, wenn er sagt, denn das ganze Gesetz ist in einem Wort erfüllt, in dem liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Wenn ihr euch aber untereinander beißt und fresst, so seht zu, dass ihr nicht einer vom anderen aufgefressen werdet. Ich aber sage euch, lebt im Geist. In der Gebetswoche, da stand mir das so deutlich vor Augen, dass es im Garten, im Paradiesgarten, im Garten Eden zwei Bäume gab. Zwei Bäume, zwei Möglichkeiten, die Gott dem Menschen vorgab. Konnte essen vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Und wenn er von diesem Baum isst, dann wird er zu dem, der immer schaut, ja, gut, böse, immer Menschen zurecht stutzen will, richten will. Oder er kann leben vom Baum des Lebens. Wenn er von diesem Baum lebt, dann weiß er um Jesus Christus und dann ist ihm das wichtigste Anliegen, wer auch immer vor ihm steht, vor ihm sitzt, dass er diesen Menschen mit Jesus Christus, mit seiner Liebe, mit seiner Barmherzigkeit bekannt macht. Adventszeit als Zeit der Barmherzigkeit, Gemeinde als Ort der Barmherzigkeit, ein wunderbares Übungsfeld. Ich nehme diese beiden Bäume auch mit in die Adventszeit hinein und frage mich immer wieder, von welchem Baum will ich leben? Was ist mein Maßstab? Und ist mein Maßstab Gottes Maßstab? Soll Gottes Maßstab mein Maßstab sein? Amen.